Morgen halb acht, die Stadt wird langsam wach. Kaffeedampf und Badezimmer und die Welt dreht durch wie immer. Steffi sagt, so ganz stimmt das nicht. Micha lacht, ich hab ne andere Sicht. Zwischen Haltung und was dann, fängt die neue Woche an. La da 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 da. La da 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 da. Hundert Folgen, hundert Montage, zwischen Nachrichten und Frage. Mal daneben, mal genau, mal am Blödeln und mal schlau. La da 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 da.
Ja, so und so weiter, so geht der Song. Erstmal herzlichen Dank an unseren lieben Hörer Mike, der uns dieses Intro gebastelt hat. Das ist sehr süß und die volle Länge könnt ihr dann am Ende dieser Episode hören. Das war jetzt die erste Minute, das sind ungefähr 3 Minuten. Ja, und damit herzlich willkommen zur 100. Folge von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Moderiert vom Charmanten.
Micha. Du kannst mir nicht so Einsätze geben mit charmant und passt irgendwie nicht. Hallo zusammen.
Hallo, und ich bin Steffi, die andere. Ja, wir haben 100 Folgen. Micha, hättest du gedacht, dass wir das schaffen?
Zwischenzeitlich regelmäßig nein.
Geht mir genauso. Ja, aber wir haben durchgehalten und theoretisch gibt es da ja noch ganz viel draußen, was wir machen können. Und wir haben natürlich auch länger überlegt, welchen Podcast wir heute vorstellen. Und nach längerem Hin und Her habe ich vorgeschlagen, dass wir quasi, um eine Klammer zu schließen, um diese ersten 100 Folgen, über den Podcast sprechen, den wir zuallererst besprochen haben, der überhaupt uns motiviert hat, einen eigenen Podcast zu machen. Dass wir das dann ausgeweitet haben auf generell die Podcast-Landschaft, das war ja gar nicht so geplant.
Ich finde, dass das NIMBY-Tum schlimmer wird, je mehr Privilegien da sind. Und deswegen muss ich dir ehrlich sagen, finde ich, es gibt ja links, Mitte mit vielen Privilegien, um jetzt in dem Bild zu bleiben, Berlin, Mitte, Prenzlauer Berg. Und es gibt links, Mitte, Kreuzberg, Neukölln.
Also würdigen wir nochmal einen gesonderten Blick auf den Podcast, der uns inspiriert hat, einen eigenen zu machen. Denn es gibt was dazu zu sagen. Micha, um welchen Podcast geht es heute?
Es geht um den Podcast POV, Point of View.
Genau. Und wo ist da die Klammer, die ich weit ausgeholt habe und angekündigt habe?
Naja, andere hätten gesagt, es ist hier der Lobo-Podcast, mhm, ne, von Jule und Sascha Lobo. Und der hieß ja früher anders. Der hieß, genau, als wir unsere erste Folge aufgenommen haben, noch Feel the News, kam nach meiner Erinnerung normalerweise einmal die Woche, wenn irgendwas Besonderes los war, auch mal irgendwie tagesaktuell nochmal reingeschoben. Mittlerweile gibt es das Format in der Variante, dass die beiden als Paar weiterhin auftreten, einmal die Woche, aber Jule macht noch einen zusätzlichen Podcast ohne Sascha, der zeitlich da ein bisschen limitiert wohl ist.
Genau, und der erscheint, soweit ich weiß, sonntags.
Und wer sich jetzt fragt, wer sind die beiden überhaupt? Willst du dazu noch was sagen?
Sascha Lobo ist ein Medienjournalist, würde ich sagen, der sich auch viel mit Medien- und Internetthemen und technologischen Themen beschäftigt, der auch, ich glaube, mehrere Podcasts hat, zumindest zwischenzeitlich mal welche gemacht hat zum Thema KI beispielsweise. Er ist regelmäßiger Kolumnist für den Spiegel. Und publiziert generell viel, ist auch häufiger in Talkshows zu sehen, wenn es um vor allen Dingen Infrastruktur, technologische Fortschrittsthemen, sage ich mal, geht. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, also ja, so ein Gesicht des Internets, hätte man früher gesagt, passt ja heute dann nicht mehr so ganz. Ja, aber ich glaube, wenn man ihn googelt, findet man so Autor und Publizist. Die meisten kennen ihn durch seinen Irokesenschnitt.
Genau, das ist so sein USP. Er hat einen roten Iro. Und um nochmal auf Jule Lobo zu kommen, seine Frau, selbst Influencerin, hat früher auch Sendungen, Radiosendungen gemacht im Bereich Hip-Hop, ganz lange her. Genau, und die beiden haben geheiratet. Sie ist gerade schwanger mit dem 4. Kind. Also tun sich auch da neue Themen, besides Hip-Hop auf beispielsweise. Und sie haben vor allen Dingen, darauf wollte ich noch eingehen, einen Relaunch ihres Podcasts gemacht. Vor einem guten Monat. Im April haben sie ihren Podcast Feel the News, der immer quasi vorgestellt wurde als Gespräche am Abendbrottisch über Themen, die einen beschäftigen, mit einem Schwerpunkt, wie sich bestimmte Sachen anfühlen. Ich sag mal, die Weltlage hat auch ein bisschen den Ursprung, weil sie in Corona gestartet waren und möchten das, glaube ich, so ein bisschen, ich will nicht sagen versachlichen, aber wollen so von diesem Gefühligen ein bisschen runter. Zumindest in der Episode, die sie gemeinsam machen. Ich habe den Eindruck, in den Solo-Folgen, die ich mit Jule auch schon gehört habe von POV, ist es noch so ein bisschen so. Also es ist im Prinzip, es klänge zu böse, wenn ich sage, alter Wein in neuen Schläuchen, aber im Prinzip ist das Format bestenfalls ein bisschen erweitert, aber im Prinzip vom Hear and Feel, sage ich mal, finde ich, hat er sich nicht so stark verändert. Wie ist dein Eindruck?
Das finde ich auch. Also ich habe den Relaunch an der Stelle auch nicht so wirklich verstanden, weil der Gesprächsablauf ist total identisch. Auch die großen Linien in der Argumentation sind, glaube ich, identisch. Aus der eigenen Bubble heraus sich bewusst zu sein, dass man Teil einer Bubble ist und dann da versuchen herauszutreten. Und die ja, tagesaktuellen Themen bleiben ja auch hier in diesem Podcast, ne? Die großen und die kleinen. Und ja. In der Folge, die ich mir jetzt angehört habe, weil ich habe den Podcast lange nicht gehört tatsächlich, ist irgendwie aus der Rotation.
Ja, aber wir wollen ja
auch
unseren Fokus heute auf die neue Episode.
Ja, genau. Richten. Also in dieser Folge, also mir wäre das jetzt gar nicht aufgefallen, dass hier alles neu ist.
Also tatsächlich die Intro-Musik, wobei sie ein sehr, sehr schlankes Intro haben. Schlussendlich sind es nur zwei Töne. Es ist so ein Kling, Kling, mehr oder weniger. Hm. Das ist sogar auch geblieben. Also sie haben ein neues Podcast-Cover und in erster Linie einen neuen Namen. Willst du kurz nochmal POV erläutern, was das bedeutet? Kennt man ja auch aus dem Social-Media-Bereich. Viele Videos, ne? Haben ja immer
also,
so...
Also, ich kenne es einfach als Point of View. Ich hoffe, das stimmt. Mhm. Und bedeutet ja einfach nur, es geht um ihren Blick, ihre Sicht auf ein Thema, das dann hier besprochen wird. Genau, Perspektive.
Ja. Also, in ihrer Beschreibung haben sie noch gesagt, im Vergleich zu Fear the News, statt nur über Gefühle zu sprechen, schauen wir jetzt auch auf das, was oft fehlt, unterschiedliche Blickwinkel. Wobei ich immer das Gefühl hatte, dass sie mit ihren Feelings sozusagen ja auch ihre persönlichen Blickwinkel damit eingebracht haben. Aber sei es drum, ich kam auch drauf, weil ich diesen Podcast immer noch in der Rotation habe und die neue Episode sehr spannend fand. Und das hat mich abgeholt und dann dachte ich, ach Mensch, lass doch das mal machen. Was ist denn das Thema, Micha?
Es geht um die sogenannten NIMBYs. Wer sich jetzt fragt, was ist NIMBYs schon wieder? Das ist ein aus dem amerikanischen bzw. britischen kommender Begriff, der steht für Not in my backyard, ist auch an und für sich kein neues Phänomen, gibt es schon seit Jahrzehnten, ist in Deutschland mir, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht seit 10 Jahren geläufig oder so, also sicherlich nicht ganz so lang wie im US-amerikanischen Raum. Im Kern geht es darum, dass Leute, die es irgendwie geschafft haben, ne, wirtschaftlich, sozial auf einmal dann anfangen, gegen alle Art von Infrastrukturprojekten oder abstrakter gesagt von Veränderungen nicht nur zu argumentieren, sondern auch zu agitieren in dem Moment, wenn da was passiert, was in ihrem Hinterhof quasi stattfindet, in ihrem Hintergarten.
Ja, das ist jetzt wortwörtlich, ne? Also selten geht es um den Hintergarten oder sowas, sondern generell in unmittelbarer Nähe, ne? Also ich sag mal, im persönlichen Umfeld, in einem persönlichen Radius, der einen direkt tangiert. Also ich finde, das Thema ist sehr groß nochmal geworden zum Thema Windkrafträder. Da habe ich es auch viel in den Medien gelesen, wo alle für erneuerbare Energien sind und sagen, das ist überhaupt viel besser als, was ich, das nächste Kohlekraftwerk zu bauen oder Gaskraftwerk. Und also man ist für Windräder und erneuerbare Energien. Aber wenn es dann darum geht, wo kommt denn ein Windrad hin oder wo bauen wir ein Windradfeld? Da drehen sie sich alle weg und sagen, ja, also nee, ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit auf so Propeller gucken. So, ne? Ich habe einen Garten, ich will keinen Schlagschatten, ich will, ne? Und das finde ich toll, aber nicht bei mir. Darum geht's ja.
Das fand ich total spannend hier, dass sie da gar nicht auf das Beispiel kommen, was mir als erstes eingefallen wäre, nämlich im Kontext der Energiewende, der Move vom damaligen Ministerpräsidenten Bayerns, Herrn Seehofer, weil nämlich zu sagen, im Kontext Energiewende, die großen Trassen, die den grünen Windkraftstrom aus Norddeutschland in den Süden bringen, die dürfen bitte auf gar keinen Fall das wunderschöne Bayern verschandeln. Ja, das hat die Planung viel, viel teurer gemacht, die Ausführung viel, viel teurer und alles dauert viel, viel länger dadurch.
Also ich glaube, es gibt immer noch keine schleswig-holsteinische Windkraft, verlängert, die in Bayern ankommt, oder?
Ich glaube, es gibt Fragmente, fühle ich mich jetzt nicht berufen, da irgendwie was zu sagen. Teilweise ist das fertig, ist natürlich, war schon vorher ein komplexes Projekt und ist jetzt noch viel komplexer dadurch geworden. Ich hatte in Mittelhessen neulich mal die Gelegenheit, hat mir ein Bekannter gezeigt, wo bei denen in der Nähe quasi das vergraben wird jetzt, weil es wohl auf vielen Streckenteilen, nicht nur in Bayern, so gehandhabt wird. Aber es ist halt ein super Beispiel dafür. Alle wollen irgendwie Energiewende, die meisten haben auch abstrakt verstanden, dass das notwendig ist, viel weniger CO2 und am besten gar nichts mehr auszustoßen. Mhm. Und wenn es dann konkret wird, dann sagt jeder nee. Ja, und so gibt es natürlich dann keine Veränderung. Und die Beispiele sind ja mannigfaltig, auch und gerade in den großen Städten, wo ja jetzt eher selten was komplett neu gebaut wird.
Naja, also es geht, also wenn wir beim Thema Windkraft kurz bleiben oder erneuerbare Energien und sowas. Also ich erinnere mich auch schon an Proteste im ländlichen Bereich, wo dann auch Leute gesagt haben, also theoretisch, ne, wenn wir dann statt Überlandleitungen dann doch unterirdisch das machen, wie sich die Bayern das wünschen. Also alles, was nicht gesehen wird, ist okay. Aber ansonsten, ne, unsere Landschaft darf sich gar nicht verändern. Erinnere ich mich auch, dass es da auch auf dem Land dann Proteste gab, dass Leitungen beispielsweise dann den Boden erwerben würden, wenn man dann Leitungen durch den Boden macht. Und dass dann die Ersten angefangen haben, auf dem Acker zu messen, so was bedeutet denn das, wenn dann da jetzt eine Stromleitung durch den Boden läuft. So, also auch auf dem Land gab es da Proteste. Was ich interessant finde und den Schwenk, den Sascha und Jule Lubow machen, der auch durchaus selbstkritisch ist, oder, und das fand ich schön, da fühlte ich mich so ein bisschen abgeholt. Sie diskutieren, ob es wirklich eine Doppelmoral ist oder ob das legitim ist, bei bestimmten Sachen etwas dafür zu sein, aber man nicht möchte, dass es einen selber trifft. Also diese Ambiguität ist ein großes Thema und die Ambivalenz bei bestimmten Sachen. Jule Lobo macht ja auch ein Beispiel dafür, dass sie das ganz toll findet, wegen Infrastruktur, Kindergärten, öffentliche, staatliche zu haben, haben sich aber entschieden, ihre Kinder selber in privat unterzubringen.
Ja, das ist ja schon mal super, wenn man da in der Lage ist,
zu reflektieren, ne?
Zumindest, genau, zu reflektieren und zu sagen, da sind jetzt auch wir davon nicht frei. Ich finde, da hat sie auch die richtige Art, selbst zu reflektieren und zu sagen oder das zu übertragen, dieses Verhalten auf die Politik, die halt nicht immer so reagieren kann und darf, wie seinerzeit Herr Seehofer reagiert hat, nämlich zu sagen, dann machen wir das so, dass ihr das gar nicht mitbekommt, beziehungsweise seht, was diese Stromleitungen angeht, weil das halt regelmäßig ja auch nicht möglich ist. Und wenn man sich auch rückblickend in die Geschichte da irgendwie vorstellt, also natürlich sieht das ganze Ruhrgebiet heute viel schöner aus mit der Renaturierung, nachdem die ganzen Bergwerke und die Schlote von den Fabriken alles mit Kohle betrieben nicht mehr rauchen, sieht das natürlich schöner aus. Und die Umweltbelastung war massiv und da muss man nicht nur 70 Jahre zurückgehen,
da kann
man
auch
150 Jahre zurückgehen. Genau. Also all diese Dinge, aber es hätte halt auch sonst keinen Fortschritt mutmaßlich gegeben ohne die Erfindung der Dampfmaschine. Und dieses Abwägen halt immer wieder und dass halt irgendwo auch Politik in der Lage sein muss, Entscheidungen zu treffen, die dann halt nicht allen gefallen, aber man muss sie vielleicht auch ein bisschen erklären und gut kommunizieren und dann in Richtung Kompromissfindung reinzugehen.
Das stimmt. Also Sie haben ja auch noch ein weiteres Beispiel aus Berlin, Stichwort Tempelhofer Feld. Ich denke, dass mittlerweile jeder, der mal in den letzten 10 Jahren Berlin besucht hat, vielleicht da auch den Schlenker drüber gemacht hat und mal über diesen stillgelegten Flughafen gelaufen ist, was ja einfach jetzt eine Freifläche ist für die Leute und da sind Spaziergänger, Skater, was auch immer. Und die Diskussion ist wohl sehr heiß zwischen den Lobos, ob das eine Fläche ist, die man eigentlich freigeben müsste, um dort weitere Wohnungen zu bauen. Denn auch diese Stadt leidet natürlich unter sehr hohen Mieten und Wohnungsnot. Ich war so ein bisschen, ich habe mich gefragt, ob es ehrlich oder selfish ist sozusagen, als Jule Lobo sagte, es kann auch nicht jeder Anspruch auf individuelles Wohnen haben, Stichwort das eigene Haus oder sowas. Ich finde es halt schwierig zu sagen, wenn man selbst ein eigenes Haus hat. Das ist für mich so wie die...
Die haben ein eigenes Haus in Berlin oder wie?
Ich meine schon, also es klingt so durch, immer wieder, wenn sie erzählen. Also ich glaube, sie...
Wobei ich finde, das, da war sie vergleichsweise ja kritisch. Ne? Ich meine, ich kenne das Argument auch von Leuten, die irgendwie in der Innenstadt von Hamburg wohnen, da sogar ein Haus besitzen, von wegen, es gäbe kein Recht, in der Stadt zu wohnen. Sie argumentiert ja hier viel mit sozialer Durchmischung und wie wertvoll das eigentlich ist. Also da könnte man jetzt komplett auf das Thema Wohnungsbau abbiegen. Was macht eine Stadt wie Wien seit über 100 Jahren viel besser als praktisch jede deutsche Großstadt? Warum hat die CDU sich komplett von der Neubauförderung verabschiedet, wie sie Konrad Adenauer noch betrieben hat, die wohl sehr stark auch zum sozialen Frieden beigetragen hat, wird hier alles nicht thematisiert, sondern sie bleiben bei diesem Phänomen der NIMBYs und dass das in jedem eigentlich steckt und wie man das irgendwie abwägen kann, weil das muss ja auch nicht immer schlecht sein, wenn sich Leute finden, die sagen, das ist aber hier vielleicht keine gute Idee, was ihr hier vorhabt.
Ja, also sie stellen einmal die These auf, dass es vielleicht sogar für nachfolgende Generationen sich auch mal bewähren kann, dass die Generation vorher mal Nein gesagt hat, anstatt etwas zuzustimmen. Aber um das positiv zu drehen, und da haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen den neuen Titel ihres Podcasts umgesetzt, nämlich eine andere Perspektive einzunehmen, wie könnte man das umkehren? Und sie zitieren einen Artikel vom Wirtschaftsmagazin The Economist und die machen den Vorschlag, aus NIMBYs YIMBYs zu machen mit einem Y am Anfang und das Wort Not in my backyard wird gegen Yes in my backyard umgewandelt und sie stellen da die Theorie auf, dass man in dem Fall den Kapitalismus auch für sich nutzen kann unter dem Motto, jeder hat einen Preis.
Und der Economist sagt, ja, es gibt ein gutes Argument und zwar, lasst uns die Leute einfach stumpf bestechen. Das ist ein gutes Argument, wenn wir wollen, dass die Yes in my backyard schreien. Das heißt, wir stellen einen Zustand her, wo die Leute sich selbst melden und sagen, super, bei mir können 1000 Windräder aufgestellt werden durch beispielsweise direkte Steuervorteile für Nachbarschaften, günstigere Mieten für die AnwohnerInnen im Neubau oder Entschädigung.
Vielleicht kann man auch das Projekt, das Bauvorhaben oder um was es dann in dem Fall auch geht, abzustimmen, umkehren, indem man daraus eine Begehrlichkeit macht und die Leute davon überzeugt, dass es umgesetzt wird in ihrem direkten Umfeld.
Und was bedeutet dann so ein konkretes Angebot?
Am Ende des Tages geht es um Geld. Deshalb meinte ich ja, jeder hat so seinen Preis. Und wie kann man etwas attraktiv gestalten, wenn wir zurück zum Beispiel zu Windkrafträdern gingen? So haben das ja auch manche Kommunen umgesetzt. Wenn man zum Beispiel die Leute, die betroffen sind, gerade im ländlichen Bereich, da wo man halt Windkrafträder aufstellt, aktiv zu beteiligen, auch an den Umsätzen beispielsweise, die dann irgendwie sowas wie eine jährliche Rendite kriegen, einen gewissen Prozentsatz, womit beispielsweise die Windkraftanlagen dann Profit erwirtschaften, dass es attraktiv wird für die Leute, dass sie nicht nur den Malus haben, sondern auch vielleicht einen Bonus davon, dass sie jetzt sich dann für ein Windkraftfeld entscheiden. Wir haben auch ein anderes interessantes Beispiel aus Hamburg.
Ja.
Es gibt dazu quasi das Vorzeigebeispiel des deutschen NIMBYtums, auch noch in einem hochemotionalen Kontext. Ich rede an dieser Stelle von 2015, 2016, 2017 und zwar dem Geflüchtetenheim, das geplant war in Harvestehude in Hamburg. Präziser in der Sophienterrasse. Das ist eine der teuersten Wohnlagen in Deutschland. Das ist quasi die Parkallee oder die Schlossstraße in Deutschland, in Hamburg, wahnsinnig teuer, große, tolle Villen. Und da gab es um die Ecke ein ehemaliges Kreiswehrersatzamt, wo 220 Geflüchtete untergebracht werden sollten.
Haben erstmal manche Villenanrainer dann auch dagegen Einspruch erhoben, haben versucht dagegen zu klagen und es gab eine außergerichtliche Entscheidung. Schlussendlich waren dann alle fein. Man hat sich nämlich verglichen und hat sich entschieden, das A, zeitlich zu begrenzen und B, dass irgendwie 10% weniger. Ich war überrascht, dass sie mit einer Handvoll weniger dann doch dann fein waren und das waren alle irgendwie besänftigt.
Ja, es zeigt aber halt dann auch, wie so eine Stadtgesellschaft wie Hamburg funktioniert. Ne, jetzt gerade in diesem privilegierten Stadtteil, der überwiegend die ja seit Urzeiten hier regierende oder nur mal zwischenzeitlich nicht regierende SPD wählt, beziehungsweise wahrscheinlich noch stärker die Grünen.
Ja, Sascha Lobo halt schlüsselt das ja auf. Ich glaube, es waren irgendwie, 38% also, SPD und 30% ja, Grünen.
Auf alle Fälle ging es um diese vermeintliche Doppelmoral oder netter gesagt Ambiguität. Mhm. Ne? Zwar immer auf der Seite des Guten stehen wollen und das auch quasi wählen und an anderer Stelle dann sagen, aber bitte hier nicht. Ich musste bei dem Beispiel daran denken, wenn man dann in Ostdeutschland auf kleinen Dörfern Proteste gesehen hat, weil da halt in irgendwelchen verlassenen Hallen oder auf der grünen Wiese halt Massenunterkünfte für Flüchtlinge gebaut worden sind. Weil irgendwo mussten sie ja hin und man sich nicht die Mühe gemacht hat, die irgendwie wirklich über die Landkreise oder über das Bundesland sauber zu verteilen. Und dann halt Leute gesagt haben, wir sind hier eine Handvoll Leute und da sollen jetzt 500 Flüchtlinge wohnen, dass das ein ungutes Gefühl erzeugt, das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Mhm. Da sind dann halt die Anwohner nicht in der Lage, so einen Druck aufzubauen Richtung Politik und auch sich juristisch zu wehren. Das Thema Jura spielt ja in dieser Folge hier auch wieder eine ganz große Rolle.
Ja, weil Jule Lobo hat Jura studiert.
Grüße gehen raus. Also es gibt viele Denkanstöße auch zu jedem Einzelnen, glaube ich, wie wir uns privat verhalten und positionieren.
Es bringt einen dazu, das eigene Verhalten auch zu reflektieren. Also es gab schon Situationen, wo ich dachte, ja, es könnte, also wenn ich in Berlin lebte, ob ich nicht auch schön fände, das Tempelhofer Feld zu behalten beispielsweise, ja, aber weil ich in der komfortablen Situation dann wäre, dort vielleicht Wohnraum zu haben, während andere wirklich händeringend bezahlbaren Wohnraum suchen. Also ich will mich selber nicht frei davon sprechen, grundsätzliche Sachen gut zu finden, die mich nicht betreffen. Weil das ist dann ja auch immer eine andere Perspektive tatsächlich.
Ja, aber also man könnte diese Diskussion ja auch übertragen, beispielsweise auf den Norden von Hamburg. Wie viel Geld könnte man verdienen, wenn man den Heinzpark an der Alster in lauter Millionärsgrundstücke zerlegte? Könnte man ja auch noch bebauen. Ne? Das sind ja Dinge dann, die irgendwann auch unumstritten sind über die Zeit. Mhm. Dass dieser einst private Park und dass das heute einfach eine öffentliche Einrichtung ist. Übertrag's auf New York mit dem Central Park oder München mit dem Englischen Garten. Beim Tempelhofer Feld, das ist halt noch so ursprünglich, sieht halt noch aus wie ein Flugplatz, auch wenn nichts mehr startet und landet. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, dass es eben nicht die Erwartungshaltung trifft, die man vermeintlich hat, an eine Grünfläche im öffentlichen Raum.
Nee, also tatsächlich unterscheidet sich das ja auch von Parks, die die Stadt ja auch hat, ja. Aber die Leute lieben es ja trotzdem, die radeln da rum, die skaten da rum, lassen dort Drachen steigen, weil es einfach eine große Freifläche ist, ohne Hindernisse, sage ich mal. Also ein Drachen bleibt nicht im Baum hängen, weil es keinen Baum gibt, sondern es sind ja einfach die Landebahnen und so, die Startbahnen da. Es gibt ja auch noch den alten Hangar da, ein bisschen Nostalgie.
Also ein Beispiel, was Sie ja noch bringen, ist ein Bericht aus dem Spiegel über zwei Pensionäre im Rhein-Main-Gebiet, die erfolgreich vorgegangen sind gegen den Bau eines Rechenzentrums. Kontext natürlich in diesen Tagen, wie immer, die sogenannte künstliche Intelligenz.
Oder Server.
Den gleichzeitigen Bau eines Gaskraftwerks dafür, um halt genug Energie zu haben. Soweit ich verstanden habe, ich habe den Artikel, hatte ich nur angefangen zu lesen, aber irgendwie nicht fertig gelesen, ist dieses Projekt jetzt erstmal von dem US-Investor gestoppt worden. Mhm. Ja, warum Rhein-Main-Gebiet? Weil Frankfurt halt der deutsche Internetknotenpunkt ist und da schon wahnsinnig viel an digitaler Infrastruktur vorhanden ist und das sollte da weiter einzahlen. Und da sieht man hier eigentlich ein Phänomen, was in den USA noch viel stärker angekommen ist, dass eben überall große Firmen diese Rechenzentren hochziehen. Mhm. Damit wirklich wortwörtlich Milliarden verdienen und die Kosten aber sozialisiert werden, ne? Weil das sind ja große Flächen. Du hast dann diese Kraftwerke und die sind halt alle nicht erneuerbar. Mhm, ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und das jetzt hier an der Stelle, das hätte ich auch dann gerne irgendwie getrennt betrachtet. Einerseits dieses Rechenzentrumsprojekt. Ja, was ja dann eine große Halle ist, wer schon mal in einem Rechenzentrum war, das sieht ja, ist ein Gewirr von Kabeln und
Kästen,
genau, wo dann die eigentliche Rechenleistung erbracht wird sozusagen, aber es ist jetzt alles andere als schön, da arbeiten auch nicht zwingend viele Leute, weil das hochautomatisiert ist, wenn da jemand ausrücken muss physisch, dann ist das gar kein gutes Signal aus meiner Sicht. Deswegen sind halt Hochsicherheitsbereiche. Im Zweifelsfall gehen die Gewerbesteuermillionen, wenn es überhaupt welche gibt, die gehen dann wieder ganz woanders hin. Das heißt, die Kommune vor Ort hat auch nichts davon. Und in diesen Zeiten zu sagen, ein Gaskraftwerk, also eine Technologie aus der alten Welt, um in die neue, vermeintlich so wunderbare KI-Welt zu springen, dass man da sagt, Freunde, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Das ist ja erstmal nachvollziehbar.
Und aber dann ist da es nicht nur ein reiner NIMBY-Gedanke, ne? Kann man das so sagen?
Also es ist vielleicht aus einem NIMBY-Gedanken geboren gewesen. Das kann ich gar nicht sagen, weil ich den Artikel nicht gelesen habe. Aber am Ende des Tages hilft es vielleicht auch, da mal grundsätzlich zu sagen, wie bauen wir denn die Infrastruktur, dass diese KI dann auch mit grünem Strom betrieben werden kann.
Ja.
Das schmälert sicherlich, weil es momentan wahrscheinlich noch ein bisschen teurer ist, um halt resilient zu sein, sicherzustellen, dass du halt immer genügend Strom hast, ne, Thema Dunkelflaute und so weiter, musst du dann halt irgendwelche Speicherkapazitäten da nochmal mit zur Verfügung stellen, aber es ist sicherlich nicht unmöglich. Es klingt hier bei Sascha Lobo so, als ob diese Firma dann halt einfach aufgegeben hat, weil die halt gedacht haben, sie machen das so in diesem amerikanischen Stil.
Ja, ich glaube, es ist auch richterlich gestoppt so worden, ne? Wenn ich das.
Ja, aber die haben halt, aber der Kerngedanke, da kamen einfach Männer, die breitbeinig sich hingestellt haben und gesagt haben, das machen wir, super Investment Case und stellen dann fest. Und dann
kommen zwei Pensionäre.
Ja, und halt das Recht, ne, das ja auch dafür da ist. Und so sehr mich Jule Lobo hier immer wieder nervt mit ihrem, in meinem Jurastudium.
Ne, willst du es kurz erläutern, warum wir immer darauf rumreiten? Das haben wir auch schon.
Ja, weil sie halt nach deutschen Maßstäben keine reguläre Juristin ist mit zwei deutschen Staatsexamina, sondern die hat Bachelor, ist so ein bisschen eher eine Schmalspur-Juristin wie Annalena Baerbock auch. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, diese Einschätzung richtig oder falsch ist. Ich finde es immer so ein bisschen bezeichnend, wenn man da so drauf rumreitet. Von ihm hört man nie, was er für eine Ausbildung hat. Ist auch egal am Ende des Tages. Ich finde, dass sie einen Punkt hat in der Diskussion mit dem Rechenzentrum und dem Vergleich mit China, wo ja alles immer ganz schnell geht. Und auch dieser Satz geht mir manchmal über die Lippen. Ne?
Das verweisen halt, ja auch auf diese viel diskutierte Lanz-Sendung, ne? Mit China.
Ja, wo die steile These gebracht wurde in dieser Sendung, dass die Chinesen halt, keine Ahnung, gefühlt 24 Stunden am Tag arbeiten und deswegen halt alles viel besser ist. Das lässt sich immer leicht von Leuten sagen, die halt schon ganz oben sind. Und über die sozialen Kosten hat ja dann offensichtlich in der Landsendung auch niemand gesprochen.
Das stimmt.
Also mir ging es mehr um das Thema Bauprojekte und dass wir ja gerne sagen, in der Zeit, wo wir es nicht schaffen, die Carola-Brücke in Dresden über die Elbe zu erneuern, die eingestürzt war wegen Baufälligkeit, dass China da ganze Städte baut oder Flughäfen oder whatever. Mhm. Und sie wirft zu Recht ein, dass da natürlich Individualrechte mit Füßen getreten werden, weil auf den Flächen, da gab es ja vorher auch Natur, da haben Menschen gelebt und all das wird halt nicht irgendwie abgewogen und es gibt keinen Prozess hier irgendwie zu partizipieren. Es wird einfach nur vom Staat von oben herab entschieden, dass es so gemacht wird und fertig.
Mhm.
Und da haben sie ja auch nochmal einen Punkt. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die Partizipationsverfahren in Deutschland nicht auch etwas beschleunigen könnte, verschlanken könnte und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sich mal überlegen, wie man auch dem Thema Naturschutz anders gerecht wird und dann Dinge einfach schneller entscheidet. Weil hier stoppen ja ganz viele Projekte dann auch über Jahrzehnte, weil die gerichtlichen Einspruchsmöglichkeiten so groß sind auf der einen Seite und es dann Jahrzehnte dauert, bis was entschieden ist. Also irgendwo hatte ich jetzt mit dem halben Auge gesehen, ist jetzt wieder Spatenstich für ein Teilstück einer Autobahn, wo 20 Jahre lang nicht gebaut werden konnte, aufgrund mutmaßlich von Einsprüchen von Naturschutzbehörden, die halt gerichtlich dann dagegen vorgegangen sind. Ne? Altruistische Verbandsklage heißt das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber ohne Gewähr.
Der spricht ja voll Jurist.
Genau.
Es gab noch einen kleinen Hinweis, den ich sehr interessant fand, auch so zum Abschluss.
Relativ viele Werte in modernen Gesellschaften sind gleichzeitig legitim und trotzdem im Kern unvereinbar. Das bedeutet, wir streben nach Freiheit und wir streben nach Sicherheit, aber es gibt ein Konfliktfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, das man nie auflösen kann.
Er kommt auf einen russischen Philosophen, da habe ich es jetzt gefunden, der 1909 in Russland geboren wurde. Und
der ist ja Berlin.
Ja, ja, Berlin, genau.
Und sein bekanntester Satz heißt, das Streben nach Perfektion erscheint mir wie ein Rezept für Blutvergießen. Und mit Perfektion meinte er an dieser Stelle moralischen Dogmatismus und ideologische Reinheit.
Also, um die Klammer zu schließen, von Folge 1 zu Folge 100 haben wir nochmal die Lobos aufs Tableau gehoben. Mit einer sehr spannenden Folge, wie ich finde. Ich finde, sie hat mich sehr angeregt zum Nachdenken und deshalb wollte ich das gerne mit euch allen teilen und auch mit dir, lieber Micha. Danke, dass du dem zugestimmt hast. Erstmal vielen Dank für 100 Folgen. Erstmal an dich, lieber Micha, dass du das Projekt so lange mitmachst und mitträgst und vielen Dank für deinen Support. Ich hoffe, es hat
ja auch das kann ich ja nur Spaß zurückgeben. Ja, also bei manchen Episoden mehr als bei anderen, ehrlicherweise.
So ist das.
Danke an dich für den guten Ton, sagt man an anderer Stelle. Ja, den guten Schnitt. Auch vielen Dank an euch.
Absolut.
Liebe.
Das wollte ich nicht.
Da draußen an den Rundfunk-Empfangsgeräten ist ja gar kein Rundfunk hier, aber egal.
An den Empfangsgeräten, an den Endgeräten sagt man heute, glaube ich, ja.
Und sicherlich auch ein besonderes Dankeschön an diejenigen, die uns Feedback zukommen lassen regelmäßig und ein Stück weit hier mitdiskutieren, weil das macht es für uns ja auch lebendig.
Absolut. Und dann sehen wir auch, dass wir nicht quasi ins Leere tröten sozusagen. Ja, auch ich möchte mich erstmal bedanken bei der gesamten Hörerschaft. Danke für eure Unterstützung, eure Feedbacks auf sämtlichen Kanälen, ob per Mail, per Instagram oder YouTube, sehr unterschiedlich. Bleibt uns gerne gewogen, schreibt uns gerne weiterhin, wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Wir flöhen immer das sogenannte Internet nach neuen Produktionen oder interessanten Podcasts. Wenn ihr sagt, der muss auf jeden Fall mal vorgestellt werden, dann schickt uns eine Mail oder ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Danke für eure Treue, auf die nächsten 100. Kommt aber erstmal gut durch die Woche. Vielen Dank.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Montagmorgen 7:30, die Stadt wird langsam wach. Kaffeedampf und Badezimmer und die Welt dreht durch wie immer. Steffi sagt, so ganz stimmt das nicht. Micha lacht, ich hab ne andere Sicht. Zwischen Haltung und was dann, fängt die neue Woche an. Da, 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 da. Da, 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 da. Hundert Folgen, 100 Montage, zwischen Nachrichten und Frage. Mal daneben, mal genau, mal am Blödeln und mal schlau. Da, 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 da. Da, 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 da. Resonanz und Replik, und am Morgen ein neues Kapitel. Zwischen Gefühl und Politik, zwischen Worten und Titel. Resonanz und Replik, zwei Stimmen, kein Urteilsspruch. Man muss nicht einer Meinung sein, nur klug genug fürs Gespräch. Da, 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 da. Podcasts ziehen vorbei, zu laut, zu schnell, zu viel. Doch hier wird noch zugehört, ein Urteil ist das Ziel. Wenn Micha über Autos spricht, rollt Steffi charmant die Augen. Und plötzlich dreht sich die Sicht, den beiden kann man vertrauen. Da, 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 da. Mal skeptisch, mal laut, mal tut es auch weh. Doch nie auf der Suche nach dem einfachen Klischee. Da, 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 da. Resonanz und Replik, 100-mal ein neues Kapitel. Zwischen Gefühl und Politik, zwischen Worten und Tickel. Resonanz und Replik, zwei Stimmen, kein Urteilsspruch. Man muss nicht einer Meinung sein, nur klug genug fürs Gespräch. Montags weckt, nicht immer dieselbe Meinung, doch denselben Respekt. Resonanz und Replik, eine Powerfrau und ein Mann. Und wenn die Welt zu einfach wird, wird, widersprecht ihr euch dann. Mal kritisch, mal leicht, mal mit Gegenwind. Mein voller Respekt für euer 100 Folgen Kind.